ARD Sounds.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Alle Folgen jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und wieder an meiner Seite Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Hallo Anja.
Hallo lieber Malte.
Anja, wir haben öfter schon drüber gesprochen. Die Bundesregierung, der Kanzler erreichen inzwischen Werte in Sachen Unzufriedenheit, die man sich noch vor Jahren kaum vorstellen konnte. 87% der Deutschen, nochmal zum Mitschreiben, 87% sind mit der schwarz-roten Bundesregierung unzufrieden, bis sehr unzufrieden. Ganz ähnlich die Werte des Bundeskanzlers von Friedrich Merz. Und wir wollen heute mal versuchen zu ergründen, wie man denn das Ganze drehen könnte. Man nennt das Constructive Journalism, konstruktiver Journalismus.
Wusste ich gar nicht, dass ich dazu eingeladen bin heute.
Siehst du mal. Mal was Positives kurz vorm Sommer. Und dafür, also um genau diese Ergründung in Sachen Unzufriedenheit zu machen, haben wir uns einen Gast ausgesucht, der sozusagen Experte in Sachen Unbeliebtheit ist, der in seiner aktiven Zeit zuweilen als unbeliebtester lebender Deutscher galt, aber dafür unglaublich durchsetzungsstark oder wirkmächtig war, wie man das gerne nennt. Und fragt man bei der künstlichen Intelligenz nach, dann bekommt man zum Beispiel folgenden Satz über ihn ausgeworfen. Unser Gast ist kein beliebter Akteur im klassischen Sinne, sondern eine stark polarisierende Figur. Herzlich willkommen, Klaus Weselski.
Einen schönen guten Tag.
Hallo, Herr Weselski.
Sehen Sie sich damit einigermaßen treffend beschrieben, Herr Weselski?
Nun, da gibt es ja die Superlative schlechthin, aber es passt schon an der Stelle. Zumindest was die veröffentlichte Meinung betrifft. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich mit der öffentlichen Meinung, aber in der Zeit, wo Arbeitskämpfe stattgefunden haben, ist das natürlich schon anstrengend für die Beteiligten, vor allen Dingen für die betroffenen Kunden.
Ich habe die schöne Aufgabe, Sie vorzustellen. Ich habe mich so gefreut, dass Sie kommen, weil ich tatsächlich, also meine Oma kam aus Dresden, meine Mutter aus Dresden, einfach dieses Sächsische, ich bin immer so.
Sie lieben es, ja.
Ich liebe es, ja, ich liebe es. Und weil Sie auch ein schönes Sächsisch sprechen, das will ich schon mal vorausschicken. Aber ich will zu den Fakten. Ich habe kurz mal nachgeschaut, korrigieren Sie mich, wenn irgendwas nicht mehr stimmt. Ja, Sie sind Jahrgang 59. In Dresden geboren und dann nach Kreischa verzogen. Sie sind heute Ehrenvorsitzender der Gewerkschaft der Lokomotivführer, stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes und CDU-Mitglied. So als diese Person sind Sie hier, aber die Geschichte ist also 59 in Dresden geboren, in Kreischa aufgewachsen, Berufsausbildung, Dieselmotoren, Schlosser und dann gleich Lokführerausbildung. 1990, da waren Sie 31 Jahre alt und das ist eine sehr schöne Zeit für Neuanfänge, sind Sie der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer beigetreten und auch das ist ein wunderschöner Name. Sie merken, ich habe mich vertieft und dachte, mein Gott, lauter so schön, klingt so nach Dampfross, ja, also so. Nachdem 1994 die Deutsche Reichsbahn mit der Deutschen Bundesbahn fusioniert wurden, waren Sie freigestellter Gewerkschafter, dann sind Sie in die Gewerkschaftszentrale nach Frankfurt am Main gewechselt. Das war 2002. Und ab 2008 waren Sie Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Lokomotivführer. Und das habe ich mich gefragt, stimmt das, dass Sie zuvor das Angebot der Deutschen Bahn abgelehnt haben, Personalvorstand zu werden?
Alles richtig, was Sie bis jetzt recherchiert und ausgewiesen haben, passt alles von der Zeitabfolge her. Ja, das war 2007, wo das Angebot kam.
Und wenn man, und danach ab 2008 sah und hörte man Sie quasi hören, vor allem auf allen Kanälen. Wenn die Lokführer streikten, war Klaus Weselski zur Stelle und verteidigte seine Leute. Er wurde wahlweise dann als Profilneurotiker mit zu viel Macht beschrieben oder Vertreter einer Zwergengewerkschaft, je nach Interessenlage der Kritiker. Und gerne auch, und Sie können sich denken, wie mich das freut, so sozusagen so als Ossi mit komischem Dialekt. Sowas will der, sowas haben wir hier sonst nicht. Ja, das fand ich immer sehr beeindruckend. Und er blieb auch seinen Kritikern nichts schuldig. Also ein schönes Beispiel ist, als Mitte der 10er Jahre die Bild-Zeitung wegen eines tagelangen Lokführerstreiks ihre Telefonnummer abgedruckt hat, da haben sie die Anrufe auf das Telefon von Bahnchef Grube umleiten lassen. Und seit 2024 sind sie im Ruhestand. Und ich will es noch kurz nachschieben, denn ich habe so, als ich mich heute vorbereitet habe, habe ich gedacht, also wenn ich an Sie denke, dann fällt mir immer dieses Arbeiterlied ein, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und da sind Sie nun. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
War das soweit richtig?
Es war alles exakt, ja. Und Sie haben vielleicht noch eine Kleinigkeit vergessen. Ich war ab 2006 stellvertretender Vorsitzender. Mhm. Und in der Zeit lief die erste große Auseinandersetzung zwischen GDL und der Deutschen Bahn AG unter meinem damaligen Vorsitzenden Manfred Schell. Mhm. Und das Angebot, das ich bekommen habe, da war ich in der Stellvertreterfunktion.
Ja,
da hatte man schon ein Bild davon, wie es mal werden könnte und wollte sich so viel Stress für die Zukunft nicht bereiten.
Warum haben Sie sich damals für diese doch recht kleine Gewerkschaft entschieden und gegen die, wie Sie, glaube ich, sagen, Teppichetage?
Nun, zu der Zeit war ich schon in verantwortlicher Funktion. Mhm. Und die Ziele, die wir gesteckt haben, das sind ja alles strategisch langfristige Ziele. Tarif ist nichts, was Sie von jetzt auf gleich machen können oder heute Hü, morgen Hott. Mhm. Tarif braucht eine lange Linie, braucht eine strategische Diskussionsrunde und es braucht eine Ausrichtung. Und ich sage Ihnen ganz offen, wenn ich die Seite gewechselt hätte, wir hatten da so ein beredtes Beispiel, dass dann 2008 die Seite wechselte. Da sind Tausende von Mitgliedern ausgetreten, weil das Märchen, dass derjenige, der als Gewerkschafter auf die andere Seite geht und Personalvorstand wird, dann nur Gutes tut für die Belegschaften.
Ja.
Das ist das Schlimmste, was man eigentlich in die Welt setzen
quasi
kann.
Von innen heraus verändern.
Es
so.
Stimmt nicht. Ja, ja, ja. Wes Brot ja, ich esse, das Lied ich singe. Ja. Und ich hätte ehrlicherweise Angst gehabt, dass mich meine Lokomotivführer anspucken, wenn ich die Seite wechsle.
Aber für Sie wäre es doch wahrscheinlich ganz gut ausgegangen, weil eine Null am Ende mehr auf dem Konto gestanden hätte.
Da kommen Sie an den Punkt, wo Sie die Frage beantworten müssen, ob man mit Geld alles machen kann. Denn das ist am Ende nichts anderes als Bestechung. Und ob derjenige, der das Geld in der Fülle hat, dann damit auch glücklich wird. Ich beantworte die Frage mit Nein, weil die Frage ist, schaffen Sie sich das Geld auf eine ehrenwerte Art und Weise? Verschaffen Sie sich das, indem Sie sparsam sind, indem Sie gut haushalten? Mhm. Auch wenn Sie gut verdienen, nicht über die Stränge schlagen oder nehmen Sie das, weil Ihnen das dargeboten wird und Sie wissen ganz genau im Moment, wo Sie es nehmen, für was Sie das bekommen. Und das ist eine Charakterfrage. Das ist auch etwas, womit jeder mit sich selbst zurechtkommen muss. Ich wollte das nicht.
Zwischen uns liegt jetzt natürlich groß und breit die Frage, sind Sie denn glücklich geworden?
Absolut.
Absolut?
Absolut, ja.
Was ist Glück für Sie?
Das sind viele Kleinigkeiten. Ich denke, auch im Nachhinein festzustellen, dass man vieles richtig gemacht hat. Das Leben besteht aus Fehlern. Ich habe mir angewöhnt, Fehler, wenn ich sie gemacht habe, sie auch zuzugeben. Vor allen Dingen im innersten Kreis. Manchmal übernimmt dann der innere Kreis und sagt nach außen, bleibt das nicht als zugestandener Fehler. Aber der innere Kreis muss wissen, dass auch derjenige, der ganz vorn steht, Fehler machen kann. Und wenn er sie macht, dass er sie auch zugeben kann. Das ist offensichtlich aus der Mode gekommen, wenn ich mir anschaue, welche Fehler in der Politik gemacht werden und sehe niemanden, der sie auch nur ansatzweise mal zugibt, was durchaus menschlich wäre.
Da wären wir schon bei der Bundesregierung direkt.
Das ja, ich will an der Stelle gleich mal eine Hörerin zitieren. Wir kriegen immer relativ viele Mails. Das sind sehr lange, inhaltsreiche Mails. Da wird nicht rumgepöbelt, sondern da geht es wirklich, wo Leute sich lange Gedanken machen. Und Nicole zum Beispiel hat es jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ich will es einfach mal vortragen und sie hinterher fragen, ob sie da auf der richtigen Spur ist. Also sie schreibt: Aber immer bleibt für mich der Elefant im Raum, der nicht thematisiert wird. Die Menschen haben einfach die Nase voll davon, belogen und ausgenommen zu werden. Es gibt zu viele Menschen in der vor allem oberen Politik, die einfach nicht redlich sind. Einige Beispiele sind der Maskenskandal von Jens Spahn, der Cum-Ex-Skandal um Olaf Scholz, die verbalen Ausfälle und Beleidigungen verschiedenster Bevölkerungsgruppen durch Friedrich Merz, eine in Anführungszeichen Reichensteuer, die man einfach nicht angeht, um sich und befreundete Vermögende zu schützen, Reformen, die in der Regel zulasten der Ärmeren und ohnehin schon Benachteiligten gehen, die Menschen empfinden die vor allem Bundespolitik einfach als verlogen und entfernen sich deshalb immer mehr von ihr. Früher ist wenigstens mal ein Politiker nach einem moralischen Fehltritt zurückgetreten. Diesen Anstand hat heute niemand mehr.
Wunderschön beschrieben. Leider muss ich das bestätigen. Ich sehe vieles genauso. Ich sehe, dass in der Politik eine Verfahrensweise an den Tag gelegt wird, die da heißt aussitzen. Wir haben Skandale, wir haben hervorragende Investigativjournalisten, die eine tolle Arbeit machen, die Dinge aufdecken, wo jetzt sich eben der Magen umdreht. Und wenn Sie dann anschauen, welche Konsequenzen das hat, dann hat das oftmals keine. Wenn es nicht strafrechtlich ist, wenn es nur moralisch ist, was ja eigentlich der höchste Wert als solches ist, dann wird versucht, das auszusitzen, um des Sessels willen. Das ist ja nicht mehr so, dass jemand das aussitzt, um anschließend immer noch eine gute Politik zu machen, sondern hier wird ausgesessen, weil man am Druck ist, weil man am Fressdruck sitzt und weil man den nicht verlassen möchte. Und das ist das, was ich in der Politik als absolut negative Entwicklung wahrnehme, nämlich, dass diejenigen, die älteren Alters sind, sich das angewöhnt haben, das eine Woche aushalten. Da ist der nächste Skandal da, da empört sich die Bevölkerung über das oder das. Und dann ist das Thema vom Tisch. Das ist die eine Methodik. Und die zweite ist, ich bedauere zutiefst, dass in der Politik mittlerweile so eine große Anzahl von jungen Menschen, die Politik studiert haben, ansässig ist, die dem Grunde nach ihr ganzes Leben darauf ausrichten müssen, aus Angst vor Berufsverbot eine Wirbelsäule wie einen Gartenschlauch zu haben. Nämlich die Meinung nicht selbst zu vertreten als Volksvertreter nach dem eigenen Gewissen, sondern sich nach der Parteidisziplin richten, was ich für eine ganz gefährliche Entwicklung halte. Nämlich dann, wenn Partei, Vorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand liegen, dann haben wir faktisch eine Überlappung von Exekutive und Legislative. Das sollte aus meiner Sicht nie sein.
Sind Sie eigentlich noch CDU-Mitglied?
Ich bin immer noch CDU-Mitglied. Sie sind ja 2000, und manch einer ärgert sich da mehr als ich drüber.
Ja.
Ja, weil Sie wissen, wie das ist. Wenn Sie nie wählen gehen, was bewegen Sie? Nichts. Wenn Sie austreten, egal wo, wie wollen Sie dann noch etwas bewegen? Und am Ende des Tages ist eine Parteimitgliedschaft, die ich 2007 begründet habe, ein Stück weit natürlich auch ein Instrument, das Sie als Gewerkschaft benötigen. Sie müssen mit der Politik verknüpft sein. Sie sollten sich nie an irgendeine Partei dranhängen, weil dann sind Sie verdammt, womöglich auch mit dieser in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Aber Sie müssen mit allen politischen Parteien, mit allen politischen Strömungen arbeiten und reden, um schlussendlich für die Eisenbahn, für das Eisenbahnsystem eine Interessenvertretung hinzubekommen.
Warum sind Sie denn damals in die CDU eingetreten? Das war ja, Angela Merkel war gerade Vorsitzende geworden.
Das hat was mit meiner inneren Einstellung zu tun. Ich bin sehr konservativ, wird ja heute oftmals als Schimpfwort verwendet, aber eigentlich bin ich sehr wertebewahrend und eingestellt unter der Überschrift, man sollte die Dinge tatsächlich auch von Einfachen an beginnen, von Kindes an schlussendlich im Blick behalten. Und die 10 Gebote sind für mich die ersten Regeln, nach denen sich die Menschheit untereinander zu verhalten hat. Und am Ende würde parteipolitisch bei mir kein anderes Programm passen. Deswegen bin ich damals da eingetreten.
Und sind Sie denn aktiv als CDUler?
Nein.
Nein.
Ich bin CDU, CDA, mache in der Arbeitsgruppe des Deutschen Beamtenbundes mit, aber nie so aktiv. Dafür war die Zeit nicht da. Ich habe das während meiner aktiven Phase überhaupt nie in Angriff nehmen können und wollen. Da hätte ich anderes vernachlässigen müssen. Ich habe, bevor ich dann meinen Vorsitz abgegeben habe, mal geprüft, ob es Sinn macht, in die Politik einzusteigen und womöglich nicht als Ortskassierer, sondern ein Stück weit im Eisenbahnsystem oder im Verkehrsbereich tätig zu werden. Ich habe das dann verworfen, nachdem ich das analysiert habe, weil ich mochte nie morgens in Eimer Kreide fressen, damit ich über den Tag komme. Ich habe eine Haltung, ich habe eine Meinung zu vielem und die ist mitunter überhaupt nie gewünscht. Sie sind dann Instrument für irgendwas und das will ich nicht sein. Dazu bin ich zu selbstständig und auch zu erfolgreich im Gewerkschaftspolitischen gewesen.
Das verstehe ich, aber ich innerlich habe ich halt vorhin gedacht, so diese Politiker- oder Abgeordneten-Schmähung, die Sie da vor 3-4 Minuten gesagt haben, da habe ich so gedacht, naja gut, ich denke auch alle diese jungen Abgeordneten mit den Gartenschlauch Wirbelsäulen haben ja trotzdem die Aufgabe, im Parlament auch Kompromisse zu finden. Das ist die Idee des Parlaments, ja. Also wenn da jeder sich hinstellen würde und sagen würde, ich sehe es übrigens so, macht doch, was ihr wollt, dann würde das Ding implodieren. Also und Sie wissen das ja auch. Also Sie haben es ja gerade gesagt, Sie haben mit politischen Vertreterinnen und Vertretern zu tun gehabt und wissen, wie diese. Ist es nicht zu einfach zu sagen, bleibt doch einfach euch selber treu und dann können wir euch gut finden, weil ich glaube, dann kommen wir zu keinen Ergebnissen.
Ich bin ja alt genug, um auch hervorragende Beispiele kennengelernt zu haben. Und ich habe auch selber mit einer Reihe von Politikern im Hintergrund diskutiert. Und dann nehme ich, da nahm ich Persönlichkeiten wahr, die in ihrem Leben etwas geleistet haben, die eine Lebens-, eine Berufserfahrung hatten und die eine Rückfallebene hatten. Die konnten auch jederzeit aus der Politik rausgehen, wenn sie ihre Haltung nicht mehr so umsetzen konnten, wenn sie nie mit Argumenten überzeugbar waren, dann trennten sich die Wege, ohne dass man Angst haben musste um seine Existenz. Und was sie als Schmähung bezeichnen, ist für mich eine Analyse der Fakten. Und die Analyse ergibt, wenn ein junger Mensch, der keine Lebens- und keine Berufserfahrung hat, ins Parlament einsteigt, gewählt wird über eine Liste einer Partei, dann ist er gehalten, die Parteilinie zu vertreten und nie noch allein nach seinem Gewissen zu entscheiden. Verlässt er das, indem er nach seinem Gewissen entscheidet, ist er in der Partei erledigt. Da wird er keinen Fuß mehr auf der Karriereleiter nach oben kommen. Und das Schlimme ist, und deswegen komme ich zu dem Schluss, die Sache, die dort stattfindet, gilt in jeder Partei. Weil alle Parteien mögen niemanden, der widerspricht, vor allen Dingen öffentlich.
Der quer zum
Ich war dabei,
Steilstieg.
Mein Vorgänger hat 1993 in der entscheidenden Abstimmung war Manfred Schell Bundestagsabgeordneter und er hat als einziger CDU-Mitglied gegen die Privatisierung der Deutschen Bahn gestimmt. Und das nenne ich Haltung. Nicht, weil er nur Vorsitzender der GDL war, sondern weil er davon überzeugt war, dass es die falsche Richtung ist, die Privatisierung nichts bringt. Okay. Heute wissen wir mehr, heute wissen wir, dass er recht hatte, nützt uns aber nichts, weil das Ergebnis
weil wir kommen nicht dort an, wo wir uns mit anderen unterhalten.
Ja, vor allen Dingen nie pünktlich,
Nee, aber vielen Dank. Also danke, dass Sie das nochmal eingeordnet haben. Wir haben ja schon öfter hier drüber gesprochen, diese Erzählungen von diesem Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, also sozusagen, die kennen Sie ja wahrscheinlich auch. Ich bin bloß immer so, ich werde dann immer so ein bisschen aufmerksam, weil ich immer denke, naja gut, aber wann ist denn genug? Ja, also wann dürfen denn jetzt Jüngere mitreden? Dass Sie und ich, wir sind beide Boomer, ich versuche mich da immer so ein bisschen, ich denke, mach auch mal Platz.
Ja, ganz schwierig ist auch nie unbedingt pauschal anzuwenden, nur wenn Sie es lange genug analysieren, kommen Sie leider zu dem Schluss, dass diejenigen, die keine Ausweichmöglichkeit haben, mit ihrer Berufswahl am Ende Kompromisse machen werden, die sie wahrscheinlich nie machen müssten, wenn sie sagen können, Moment, also ich muss das hier nicht bis ans Ende meines Lebens machen. Ich habe einen Beruf, ich bin Jurist, ich bin Lokomotivführer oder was auch immer muss dann eben nicht mich krumm machen. Und diese regelmäßigen Veranstaltungen, die man Hammelsprung nennt oder namentliche Abstimmung, die finde ich kreuzgefährlich. Weil hier wird eine Parteidoktrin durchgedrückt und wenn sie aus dem Kanzleramt kommt, dann halte ich das für ganz gefährlich, weil die Exekutive dann bestimmt, wie die Legislative abzustimmen hat. Das sollte uns nicht so oft passieren. Ja.
Okay, gut.
Ich wollte zwischendurch schon mal widersprechen, weil wir ja durchaus auch bedeutende Kanzler hatten, die auch nie was anderes gemacht haben. Helmut Kohl zum Beispiel ist auch als junger Mensch in die Politik gegangen und hat auch nie was anderes gemacht, wohin hätte er zurückfallen sollen. Also er musste ja quasi immer weitermachen, bis dann am Ende Schluss war. Also ist das Problem aus Ihrer Sicht, dass wir heute zu viele von diesen Karrieren haben?
Ja, schauen Sie sich die Menge an, derer, die wenig bis gar keine Berufs- oder Lebenserfahrung haben. Es geht ja einher. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Lebenserfahrung zu sammeln und verschiedene Berufe auszuüben, wo Sie nie sagen können, der hat da 20 Jahre Berufserfahrung da oder dort. Aber so jung einzusteigen in eine so verantwortungsvolle Tätigkeit, ist mir gelinde ausgedrückt viel zu früh. Und die Frage, ob man nichts anderes gemacht hat, die würde ich auch nie voranstellen, sondern ich würde voranstellen, wie bewegst du dich in dem Gesamtgefüge? Und mir fällt daher Bosbach ein, der als markanter Politiker oder auch FDP-Politiker sind da markante Persönlichkeiten vorhanden gewesen, die alle für sich gesehen auch unliebsame Ausführungen gemacht haben, die durchaus nicht zu ihrem eigenen Vorteil gewesen sind. Und das vermisse ich ein bisschen. Ich vermisse eine gewisse Opposition, auch parteiintern. Ich nehme eigentlich wahr, dass eine hohe Opportunität vorhanden ist. Und das halte ich nicht für besonders gut, weil wenn die Diskussionskultur abhanden gekommen ist, was mir auch so scheint, und man sich nie mehr über Sachargumente auseinandersetzt, um sich anschließend gemeinsam auf den Weg zu machen, dann ist es mehr so eine Basta-Nummer.
Aber da müssten Sie doch eigentlich über die Grünen, über zum Beispiel Hans-Christian Ströbele, total glücklich gewesen sein, weil der das doch par excellence gemacht hat, viele von denen.
Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kenne einige Grüne sogar recht gut. und habe auch null Vorbehalte gegen die Farbe oder gegen die Partei. Allerdings habe ich feststellen müssen, dass mit dem Zeitpunkt, wo sie an die Macht kam, eine Ideologie vorherrschte. Und die hat uns allen nicht gut getan. Das, was der Einzelne bewegt und für was er aus Überzeugung steht, dürfen Sie nie unbedingt vermischen mit der Frage, was zum Schluss eine Parteilinie wird und eine Parteipolitik im Machtgefüge, im Machtzentrum. Ich weiß nie, ob Herr Ströbele mit dem, was dann passierte, so besonders glücklich war. Ich vermute mal eher nie.
Ich war jetzt
aber ein Überzeugungstäter oder ein überzeugter Mensch, der handelt aus Prinzipien und aus Überzeugung und dieses auch mit Sachargumenten belegt, den schätze ich allemal. Und die Kunst ist ja, über den Austausch von Argumenten zu womöglich einer gemeinsamen Linie zu kommen.
Genau, das meinte ich. Ich meinte jetzt auch gar nicht die inhaltliche politische Linie, sondern die Art der Diskussionsführung, die bei den Grünen ja immer doch deutlich anders gelaufen ist als bei der CDU beispielsweise,
wo man
ja
schon immer mehr auf. Also ich verfolge aufmerksam auch jetzt noch Politik und wenn ich da den momentanen Vorsitzenden sehe, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da ist Ideologie gepaart mit Zahnlockerquatschen vorhanden.
Mit
Herr Banaschak, der wendet sich ja, während er spricht. Ja. Also das ist schon unglaublich. Wenn Sie dem folgen, kommen Sie an den Punkt, wo Sie sagen, behüt uns Gott, dass der wieder an die Macht kommt. Denn der dreht ja das Wort im Munde rum, nur um zum Erfolg zu kommen.
Ich will die Grünen jetzt nicht retten, ich will aber nochmal zurück zur Bundesregierung.
Ich habe die Grünen insgesamt als negativ dargestellt.
Einfach, um es nochmal zuzuspitzen. Manfred aus der Nähe von Stuttgart schreibt: Guten Tag, heute Morgen beim Frühstück habe ich zeitweise Ihr gutes Gespräch mit Herrn Meyer, dem Landrat von Görlitz, verfolgt und ich hatte an den Inhalten nichts auszusetzen. Alleine das ist heute schon bemerkenswert. Im März-Klingbeil-Kabinett sind nicht viele Minister, die einen ehrlichen und guten Job machen. Anstelle der meisten Kabinettsmitglieder könnte man gleich die Lobbyisten antreten lassen. Mhm. Dann würden wir mit dem gleichen Ergebnis wenigstens ein paar Euro an Ministergehältern einsparen. Gehen Sie auch damit?
Wie gesagt, ich gewöhne mir nie an, alles zu verallgemeinern, aber ich nehme Vergleichbares wahr. Ich würde das nie auf alle Ministerinnen und Minister überstülpen. Aber ich sehe erstens, dass Lobbyismus über die Maßen in unserem Land die Politik beeinflusst. Ich kann das an Fakten belegen, die faktisch mir passiert sind im Bereich des Verkehrs. Aber ich sehe es auch in anderen Industriezweigen, wo der Lobbyismus zu regelrechten Stilblüten führt. Und ich denke, wir haben alle einen Zapfen im Moment. Sehen wir das Abschmieren der Autoindustrie. Und die Autoindustrie hatte schon vor 15 Jahren ein strukturelles Problem. Es ist immer wieder zugetüncht worden von Lobbyisten, von Milliarden an Steuergeldern, die geflossen sind, ob das E-Auto-Prämien waren oder. Es ist immer wieder das strukturelle Defizit ist zugekleistert worden mit Geld und zwar mit unserem, mit Steuerzahlergeld. Und jetzt haben wir das Desaster. Jetzt sind sie nirgends mehr so richtig wettbewerbsfähig und überholt von anderen Beteiligten, die das cleverer und schlauer angegangen sind.
Was tun? Also nicht nur auf die Autos bezogen, sondern wie kriegt man denn offenbar diesen Lobbyismus wieder einigermaßen eingefangen?
Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt, weil sie brauchen charakterstarke Menschen, die in dem Ministerium tätig sind. Und sie brauchen eine Verwaltung in dem Ministerium, was deren eigentliche Aufgabe ist. Deswegen sind sie übrigens auch verbeamtet, dass die Verwaltung im Ministerium die strategisch langfristige Linie im Auge behält, sie weiter ausarbeitet und sie dann dem jeweiligen Minister, der auch eine andere Farbe haben kann, wechselt ja regelmäßig, immer wieder beibringt. Das ist unsere strategische Linie und nicht das, was Ihnen die Beratungsunternehmen, die sich mittlerweile die Klinke in die Hand geben, hier ins Ohr flüstern. Also was ich erlebt habe im Verkehrsministerium, da saß dieselbe Beratungsfirma, die im Bahntower, im Turm oben gearbeitet hat, dann auch im Ministerium. Es waren die Mackies. Und da wissen Sie, dass der Schwanz mit dem Hund wedeln kann, was ich immer wieder als Synonym verwendet habe, weil der Bahntower hat ausgedacht, wo die Reise hingeht. Und es ging immer um unser gutes Geld. Es ging immer um Steuergelder. Die Bahn hat nie Gewinne gemacht und die Bahn hat uns von 1994 bis jetzt Milliarden gekostet. Befindet sich allerdings in einem bedauernswerten Zustand. Wir würden hier Kindtun sagen, wenn die Eisenbahn so funktionieren würde wie in den Ländern um uns herum. Und wenn das auch mit unseren Steuergeldern passiert wäre, würden wir nie so drüber herziehen, wie wir das jetzt momentan können und wie wir das auch tun sollten.
Das finde ich, also das ist jetzt nicht das Bundesverkehrsministerium. Aber was Sie jetzt gerade gesagt haben, es gibt einen Apparat und es gibt die Beamten und die müssen dann, egal wie die Farbe ist, sozusagen zuarbeiten und auch irgendwie ihre Analysen vorbringen können. Mir fällt da, ich musste sofort an die Bundeswirtschaftsministerin denken, die ja offensichtlich ein ziemlich hartes Regime in ihrem Haus, das ist glaube ich noch freundlich formuliert, also so ein bisschen so Angst und Schrecken, wer mir widerspricht, wer lernt mich kennen. Die jetzt irgendwie noch Millionen ausgibt, damit ihr Image verbessert wird, weil sie so unglaublich schlecht ist. Also wo man so, da kann ich Ihnen total folgen. Also das ist so, selbst als politische Berichterstatterin denke ich manchmal, Leute, es ist auch mal gut. Es ist jetzt auch mal gut. Die hat dieses Riesenhaus an die Hand bekommen. Ein Top-Haus, ja?
Und macht nichts draus.
Naja, versetzt alle in Angst. Also hat da eine eigene Agenda.
Das ist aber etwas, wo ich sage, der Beamtenstatus ist dafür gemacht worden, der ist dafür erfunden worden, dass der eben keine Existenzangst hat, weil er im Beamtenstatus nie darum bangen muss, wenn er gefeuert wird, hat er kein Einkommen mehr. Und deswegen ist es auch für ihn die Aufgabe, Widerspruch zu leisten und an der Stelle zu sagen, nee, aus Schwarz wird nicht weiß, auch wenn sie es dreimal wiederholen. Und ich habe zum Beispiel einen Minister erlebt, der hat sich ein halbes Jahr mit seinem eigenen Haus nicht unterhalten. Aber die Beratungsfirmen haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Und dann kommt eben das raus, was wir hier alle erlebt haben. Am Bild der Eisenbahn ist erkennbar, in Sonntagsreden wurde die immer schön geredet. In Wahrheit ist sie geschliffen worden ohne Ende von Betriebswirtschaftlern, 100-mal durchrationalisiert und am Ende kaputt gespart.
Bevor wir zum nächsten Brief kommen, ich will noch was fragen, weil Sie das gerade sagen mit der Bahn, weil das zieht sich bei Ihrer Person natürlich auch durch. Lieben Sie die Bahn?
Ich liebe die Bahn und ich leide wie ein Hund mit meinen Kolleginnen und Kollegen, weil ich in einer Zeit groß geworden bin, wo ich auch als Lokomotivführer in der Verantwortung war. Wir sind auf Zeigersprung gefahren. Das war eine Ehre, dass man pünktlich abfuhr, dass man pünktlich ankam und alles unterwegs getan hat, damit das auch so bleibt. Auch wenn mal Verspätung eintrat, was in dem komplexen System immer wieder vorkommt, haben sich alle Beteiligten bemüht, das wieder rauszuholen. Heute lassen die Kollegen das teilweise, weil sie sagen, es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn Sie sehen, wenn ein Zug am Bahnsteig eigentlich beginnt und Sie lesen an der Anzeige verspätete Bereitstellung, dann bedeutet das, dass diese Eisenbahn in der Logistik unfähig ist, einen Zug aus der Abstellanlage in Berlin, Schöneweide oder Rummelsburg, an den Bahnsteig Berliner Hauptbahnhof zu bringen. Und diese Unfähigkeit, die kommt nicht von den Lokführern, weil die verschlafen oder den Zugbegleitern, weil die nicht pünktlich da sind, sondern das ist Management im Chaos, was am Ende des Tages dazu führt, dass alles zu knapp bemessen ist, keine Ressourcen da sind. Und da greift eben eins ins andere. Ist ein Riesengetriebe, ist ein Riesenräderwerk. Und wenn Sie da ein kleines Zahnrad beschädigen, dann funktioniert es eben nicht mehr. Und dann nicht bloß einer mal ein kleines Zahnrad beschädigt hat, sondern regelmäßig da große Operationen dran vorgenommen worden sind, haben wir jetzt das Problem.
Ich war kürzlich in Saalfeld und das scheint ja so ein großer Treffpunkt von so Bahnfans zu sein. Da ist also irgendwie alles voller Bahnplakaten und Zeitschriften und das ist am Bahnhof und so. Machen Sie sowas auch noch? Irgendwie so mit so historischen Bahnfahren und so? Da tauchen ja lauter Männer ihres Alters auf, muss man sagen, mit Kameras.
Also ich gehöre nicht zu den Pufferküssern.
Pufferküsser, okay.
Aber ich achte die Kollegen sehr, weil die in ihrer Freizeit für Lau, da gibt es kein Geld für, sondern das ist reiner Enthusiasmus, das ist reine Liebhaberei, weil die Maschinen am Laufen halten, die dem Grunde nach schon lange weg wären. Also Denkmäler, Industriedenkmäler am Laufen halten. Und was ich mache, ich gehe natürlich mit den Enkeln sehr gerne dorthin.
Sie auch einmal, haben Sie eine Kamera dabei?
Nichts ist schöner, als eine Dampflokomotive in Aktion zu sehen, weil dort können Sie noch sehen, wie die Kraft im Prinzip auf die Räder und auf die Schiene kommt, während Sie beim ICE bloß ein leises Brummen hören und dann fährt er los. Aber dort sieht man noch die Urkraft, die entfesselt wird. Von daher sind das ehrenwerte Menschen und Saalfeld, das ist ja, als hätten Sie einen Werbeblock für unsere Genossenschaft eingelegt. Ich weiß nicht, ob Sie das rausgearbeitet haben.
Gar nicht, ich bin da nur zufällig vorbeigekommen.
Nee, ich bin Teilzeitvorstand einer Genossenschaft, die GDL-Mitglieder gegründet haben. Und unser Standort ist Saalfeld, weil dort eine große Anzahl Eisenbahnenthusiasten sind, weil dort ein
Mensch, der Thorsten Scheidt ist, dieses stillgelegte BW gekauft hat und weil der das über die Jahre nie bloß am Leben erhalten hat, sondern jetzt werden große Lokomotiven, zum Beispiel die Euro-Dual von Stadler, die wird dort abgenommen. Endabnahme heißt, die kommt aus dem Werk und wird auf Herz und Nieren überprüft, um sie dann auf die Gleise zu setzen und dann in Bahnbetrieb zu übergeben. Und da bin ich glücklich drüber, dass ein großes ehemaliges Drehkreuz, Saalfeld ist ein großer Knoten gewesen, der faktisch total niedergegangen ist, dass der wieder zum Leben erweckt wird. Und wir haben ein Leistungszentrum dort. Wir bieten eine Internatslösung für Lokführerausbildung. Ja, wir machen Lokführerausbildung und dort haben wir eine Internatslösung, weil wir die Leute, die sollen das anfassen können, die müssen das riechen, die müssen das schmecken, die müssen wissen, welche Kräfte wirken. Eine rein theoretische Ausbildung halten wir für völlig neben der Kappe.
Wir gehen jetzt auf, viele sagen, Fehlentwicklungen in der Politik. Der Groll ist ja deutschlandweit zu spüren, aber im Osten manifestiert er sich noch in deutlich höheren Zahlen für eine Partei, die genau das kanalisiert. Zwischendurch waren sie mal zu zweit, da kam zur AfD noch das BSW dazu. Das hat inzwischen offenbar seinen Zenit überschritten und es bleibt nur noch die AfD übrig. Wenn wir uns das Beispiel Sachsen-Anhalt nehmen Anfang September, da scheint es ja zumindest nicht mehr undenkbar, formulier es mal so, dass da eine absolute Mehrheit an Mandaten rauskommt für die AfD. Wir stellen eigentlich fast jedem Gast hier immer die gleiche Frage. Können Sie uns den Groll erklären, den Erfolg der AfD, warum die Menschen teilweise ja wieder besseren Wissens, weil sie wissen ja zum Teil, dass die Konzepte nicht funktionieren, das trotzdem machen?
Die Menschen, die hier wählen und so wie sie wählen, die suchen die Alternative. Und dass die eine so heißt, ist nie unbedingt das, was die Menschen wählen, sondern die Menschen wählen die derzeitig aktiven Parteien in ihrer Politik ab, weil sie diese ablehnen, weil sie Politik erleben, die entweder nicht die richtige, also nicht die Wahrheit sagt oder versucht, die Wahrheit zu verkleistern, damit sie am Ende noch geliebt werden und damit sie Wahlerfolge haben. Das haben gerade meiner Meinung nach Menschen, die in Ostdeutschland groß geworden sind, zur Genüge erlebt. Und deswegen ist deren Sensibilität viel höher für eine fehlgeleitete Politik. Wir erleben bei etablierten Parteien, dass sie Versprechungen machen, die sie am Tag nach der Wahl nicht mehr einlösen. Und da sage ich mir, ja, wieso soll ich denn weiter die angeblichen Parteien der Mitte wählen, wenn unser Bundeskanzler am Wahlsonntag noch verkündet, keine Schulden, das muss alles überprüft werden und am nächsten Tag beginnt, Billionen an Schulden aufzunehmen, an einer Stelle limitiert für die Infrastruktur, könnte man noch positiv sehen, weil Infrastruktur ist ja auch die Zukunft unseres Landes. An der anderen Stelle unlimitiert für Verteidigung, wo ich sage, das hat überhaupt niemand gemerkt, dass das unlimitiert war. Und bei solchem Verhalten, muss ich ganz ehrlich sagen, wählen die Menschen die einfach ab. Und die, sie haben das sehr schön ausgedrückt. Man konnte genau erkennen, im Osten, im Wahlverhalten, als BSW entstand, waren die im Sprung bei 11%. Und das bedeutet doch auch, dieses Wählerverhalten, dass die Menschen eben die Alternative suchen. Und das, sag ich mal, ewige Mantra, das zum Schluss dann nie eingehalten wird, abwählen. Und von daher ist die Frage, wie viele Alternativen haben wir denn an der Stelle? Und was in der AfD steckt, das haben wir gemeinsam versäumt, herauszuarbeiten. Weil mit Brandmauer und einer Blockadehaltung, die diese Politiker nie gestellt hat, erleben wir etwas, wo ich sage, schwarze Kiste. Wenn sie denn gewählt werden, entpuppt sich's dann. Wären wir im demokratischen Verständnis kritisch damit umgegangen, hätten die Politiker in der Öffentlichkeit gestellt, wäre das, was drinsteckt, schon eher sichtbar geworden. Hätte vielleicht manch einen abgeschreckt, manch einen ernüchtert. Oder es hätte auch dazu geführt, dass innerhalb dieser Partei eine Korrektur stattfindet, die die Ausrichtung ein Stück weit beeinflusst. Wir haben uns dafür entschieden, Berufspolitiker haben Arbeitsverweigerung gemacht, indem sie gesagt haben, mit denen rede ich nie, mit denen trete ich nie im Fernsehen auf, mit denen, mit denen, mit denen. Und ich sage Ihnen, eine Partei, die in allen Parlamenten dieses Landes steckt, Länderparlamenten und Bundesparlamenten, man kann ja weiter so machen. Nur was hat es denn gebracht? Das eigene Verhalten kombiniert mit der Arbeitsverweigerung dieser AfD zu stellen im politischen Raum, das führt zu dem, wo wir heute stehen.
Christian, aus der Nähe von Leipzig. Man hat den Osten nicht verstanden und versteht ihn auch jetzt nicht, obwohl es so wichtig wäre, aus den vergangenen massiven Fehlern zu lernen. An diesen Problemen AfD und Co. ist aber auch nicht nur die Politik schuld, sie hat aber die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass es passieren konnte. Zum Beispiel die Frage, durch welche Rahmenbedingungen der letzten Regierung konnten Konzerne und andere Großunternehmen massiv vom Osten Deutschlands profitieren und die dafür zwingend benötigte ostdeutsche Arbeitskraft benutzen, um nicht ausbeuten zu sagen. Warum wurde massiv in Großstädte und Ballungsräume investiert und nicht in das Land? Was macht das mit den Menschen auf dem Land? Wo geht die Jugend hin? Warum? Das sind die entscheidenden Fragen, die sehr große Fehler aufdecken. Der behütete Westen lernt diese Schwierigkeiten erst jetzt kennen. Ich habe für mich und meine Familie große Angst vor einem Kanzler der AfD. Aber die vergangene und leider auch aktuelle Politik treibt uns genau dorthin.
Sehen Sie das auch so?
Auch sehr schön analysiert. Und die Frage ist ja, was kann man machen, damit es am Ende des Tages nicht so wird, wie das prophezeit wird. Ich halte sowieso die Prophezeiung für etwas gefährlich, weil die Frage, wie viel drinsteckt und in welche Richtung es geht, wird sich auch am realen Leben erweisen. Man kann alles versprechen und nichts halten. Da ist man aber nicht besser als die, die bis jetzt unterwegs waren. Wenn man allerdings mehrfach alles verspricht und mehrfach alles nicht hält oder vieles nicht hält, dann glaube ich auch nie, dass das wieder gewählt wird. Und es hat ein bisschen lange gedauert, aber 16 Jahre in Ungarn zeigen, dass man auch mit einer populistischen und womöglich rechtsorientierten Politik ein Ende herstellen kann. Und zwar auf demokratische Art und Weise.
Interessant.
Mir gefällt an einigen Stellen nie, dass wir mit verschiedenem Maß messen, dass wir Rechtsradikalismus anders und stärker bewerten als Linksradikalismus. Für mich sind Radikale in jeder Form schädlich, weil es riecht nach Anarchie und es führt dazu, dass es nicht mehr kontrollierbar ist. Demokratisches Verhalten ist immer noch wählen gehen, entscheiden und am Ende des Tages, und das finde ich auch unanständig, seit Jahren Wahlergebnisse hinzunehmen und daran zu arbeiten, die Frage zu beantworten, warum sind wir denn abgewählt worden, findet ja nicht statt. Über Jahrzehnte gucke ich mir jetzt an, Wählerschelte, was dazu geführt hat, dass als Rheinland-Pfalz gewählt hatte, wir fast einen Lachkrampf gekriegt haben und gesagt haben, jetzt haben die 19% Ossis.
Sie, meinen Sie jetzt?
Naja, Wahlergebnis. Plötzlich ist in allen Bundesländern angekommen, das Wahlergebnis der AfD kann ja nur von Ossis produziert worden sein. Das war doch die Mehr. Ossis sind undankbar, Ossis sind irgendwie nie in der Demokratie angekommen. Wahlverhalten und demokratische Entscheidungen zu akzeptieren und aus Fehlern zu lernen, die man gemacht hat, ist hier aus der Mode gekommen.
Aber jetzt sind wir doch am Ende genau bei dem Punkt. Sie sagen ja im Grunde genommen, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Wir alle wären ja wahrscheinlich heute glücklich, wenn wir eine AfD von Bernd Lucke noch hätten. Nur damals hat man ja gleich schon mit der Nazi-Keule alles niedergestreckt, was da war.
So ist es.
Jetzt sind wir aber heute ja bei einer deutlich radikalisierteren AfD angekommen, mit der ja sogar der Front National nicht mehr zusammenarbeiten will im Europaparlament, weil er sie als zu radikal einschätzt.
Das wollte ich nämlich auch sagen,
wenn
dass
wir
die
jetzt,
nicht einfach die Macht wieder abgeben.
Ja, wenn wir jetzt einfach bei, nehmen wir mal an, so eine Wahl in Sachsen-Anhalt, wo auch immer Durchschnitt 30-35% ausgeht, in allen ostdeutschen Ländern ist die ist mindestens da. Es kann, also können Sie sich ernsthaft vorstellen, dass Ihre CDU mit denen beispielsweise koaliert, weil ja völlig klar war, so wie das jetzt gekommen ist, wer Koch und wer Kellner ist. Also ich meine, wenn die AfD mit 35% da sitzt oder irgendeine andere Partei mit 15% oder 18%, die mit ihnen koaliert, da bleibt doch nichts mehr übrig.
Wenn man das Wahlprogramm der AfD gelesen hat, am Anfang, konnte man erkennen, wo die Reise hingeht. Da stand geschrieben, wir werden nicht koalieren. Wir werden uns nicht glatt schleifen lassen in Demokratien, wo wir Zugeständnisse machen müssen, die gegen unsere innere Überzeugung sind. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das läuft genau in die Richtung, mehrheitsfähig im Sinne von absoluter Mehrheit zu sein. Und jetzt schauen wir alle zu und keiner lernt draus. In den Analysen ist mir bekannt, hat auch meine CDU begriffen, dass der Satz, rechts neben uns gibt es keine Partei, eigentlich nichts anderes als ein Wunschtraum gewesen ist. Rechts neben der CDU gibt es eine Partei und die wird immer stärker. Und die Frage ist ja, welche Lehre ziehen wir daraus? Wie gehen wir damit um, gemeinsam mit dem? Wenn es darauf hinausläuft, dass zum Schluss keine Koalition zustande kommt, weil alle Parteien es ablehnen, kommt eine Neuwahl. Und dann stelle ich die Frage, was wird denn das für eine Richtung sein? Also muss man da nicht übers Wasser laufen können, um dann zu erleben, dass die absolute Mehrheit zustande kommt. Weil wenn alle Beteiligten sagen, nein, mit denen nie, bleibt ja nichts anderes.
Aber was
oder du kommst zu der Erkenntnis, ich will wieder, dass alles so bleibt, wie es jetzt über Jahrzehnte schlecht gelaufen ist.
Aber dann nehmen wir doch das konkrete Beispiel Sachsen-Anhalt. Wenn die absolute Mehrheit nicht da ist, hieße das, was heißt denn das aus Ihrer Sicht? Muss dann jemand eine AfD-Minderheitsregierung stützen? Müssen alle anderen Fraktionen, nehmen wir mal an CDU und Linkspartei, gerne noch mit Resten der SPD zusammen regieren?
Das fragen Sie den Falschen. Ich bin nicht dafür da, zukünftig Koalitionen zu schmieden, sondern ich bin dafür da, eigene Entscheidungen zu fällen und auch das Wahlverhalten meines Umfeldes zu analysieren und auch daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und da sage ich Ihnen ganz offen, wir machen als Land zum zweiten Mal denselben Fehler. Ich bin nun mal leider oder Gott sei Dank mit 31 in die neue Zeit gekommen. Und es war am Anfang mit der PDS, / die Linke, genau dasselbe. Es wurde mit ihnen nie gesprochen, sie wurden geschnitten und sie sind trotzdem noch da. Ganz besonders so, gute Vorsitzende so. Hatten, schmierten sie ab. Ja. Wenn die sich wieder aufgerafft haben, sind sie wieder da. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ernsthaft drüber nachgedacht werden muss und nachgedacht wird, geht man in eine Koalition mit der Linken ein. Also der Lernprozess von 1990 bis jetzt ist mir etwas lang. Und die Wiederholung des Fehlers von 1990 mit der nächsten Partei halte ich für, wie sagt man das so schön, wenn du den Kopf in den Sand steckst und niemanden siehst, kannst du nie davon ausgehen, dass du nie gesehen wirst. Das Problem besteht doch darin, ich habe Demokratie in einer sehr schnellen Abfolge und in einer sehr intensiven Schulungsmaßnahme erlebt und musste sie mir aneignen, musste mich darin zurechtfinden, habe eine Gewerkschaft mitgestaltet und in dieser Gewerkschaft für Erfolg gesorgt, innerhalb des bestehenden Rechtssystems. Das kann man für gut finden, für schlecht finden. Wir haben den großen Vorteil gehabt. Ich habe viele Ostblockländer bereist und mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen im Eisenbahnsystem deren leidvollen Weg miterleben müssen. Wir sind in ein neues Rechtssystem gestellt worden, von dem wir erstmal keine Ahnung hatten. Aber es war von Beginn an ein fester Rahmen da. Und wenn man intelligent genug war und auch fleißig genug war, konnte man sich in diesen Rahmenbedingungen orientieren. Und das Leben hat es gut mit mir gemeint. Ich habe einen Fleck gefunden, wo ich etwas Gutes tun konnte. Und das bestehende Rechtssystem hat es nicht bloß zugelassen, sondern ist so aufgebaut worden, damit es die freie Vereinigung von Berufen eben koalitionsmäßig bereits schützt. Wenn wir das zur Grundlage machen, dann sage ich ganz offen, mein Eintritt in die CDU hat was mit der Funktion zu tun. Das ist die CDU, das hatte ich erläutert, das hat mit meiner konservativen Haltung zu tun. Aber in der Zeit, in der ich Parteimitglied bin, sind so viele entscheidende Fehler gemacht worden, wo ich jedes Mal darüber nachgedacht habe, was machst du denn jetzt? Ich habe es immer gelassen, weil ich meine, drin ist besser und gestaltender, als draußen zu sein, nur am Rande zu stehen und zu meckern. Aber wenn heute Koalitionsbildung ansteht, müssen wir uns doch die Frage beantworten, was hat denn die Mehrheit hier gewählt? Ich meine, was ist denn hier eigentlich passiert? Über Jahrzehnte wird eine immer steigende Mehrheit von demokratischen Wählern ignoriert und in die Ecke gestellt. Und das rächt sich dahingehend, dass es immer mehr geworden sind. Und daraus kann man seine Schlussfolgerung ziehen. Aber eine Koalition in Sachsen-Anhalt, da fehlt mir wirklich jede Fantasie. Da fehlt mir jede Fantasie. Und alle Welt stellt sich darauf ein, dass das Land untergeht. Ich weiß nicht, ob die Demokratie so funktioniert. Ich habe das anders gelernt. Weil Farben, Koalitionen, Minderheiten, Mehrheiten, die sich zusammengefunden haben, die haben immer das Land im Blick gehabt. Mir fehlt im Moment ein Gefühl dafür, wer von den bestehenden, an der Macht befindlichen Politikern ist denn eigentlich für unser Land unterwegs. Ist für unser Land dergestalt unterwegs, dass wir uns nicht bloß verteidigen, sondern dass wir auch wieder mal vorwärts kommen. Wir haben eine Infrastruktur, die ist nicht bloß zu mäulen, sondern das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Schlamperei, gezielt, bewusst Gelder in die falsche Richtung gelenkt, damit wir heute erleben, wie Brücken gesperrt werden, wie die Eisenbahn zum Stillstand kommt, damit wir heute erleben, dass Wasserstraßen, das steht kurz bevor, Schleusen, die nicht mehr funktionieren, die dann jahrelang gesperrt sind. All das ist da nie aus vom Himmel gefallen, sondern sind der Entscheidung der Vergangenheit von Politikern. wo ich die These vertrete, dass nie ihr eigenes Geld ist. Gehen Sie anders damit um als mit Ihrem eigenen. Ich habe das Geld der GDL so verwaltet wie mein eigenes.
Und jetzt muss ich Ihnen mal ganz kräftig dazwischen grätschen, weil wir uns ja eigentlich Constructive News vorgenommen hatten. Konstruktiv. Also, wie kriegen wir es gedreht? Wie kommen wir hier einigermaßen? Also, weil gerade haben wir so einen Punkt erreicht, wo wir ja nur noch da vorne zum Fenster gehen können.
Das leite ich daraus nicht ab. Aber es ist ein schönes Bild.
Schön nicht.
Es ist ein schönes Bild, habe ich auch oftmals verwendet. Habe ich aus dem Fenster geguckt, gesagt, wir sind im vierten Stock, es lohnt sich also jetzt zu springen. Wir sind hier nur im ersten, da würde ich es nie machen, weil in meinem Alter führt es bloß zu Knochenbrüchen. Am Ende des Tages konstruktiv, ja. Das ist schwer. Ich könnte und wollte mich weiter einbringen im Eisenbahnsystem, um das wieder gesunden zu lassen, was lange dauern wird, aber es gibt genügend kluge Leute, die das können. Wenn jeder an der Stelle, wo er ist, seinen Beitrag leisten würde, würde es nach meinem Verständnis in unserem Land anders aufwärts gehen. Aber ich nehme nicht wahr, dass die Beteiligten sich als erstes ums Land kümmern. Ich habe zunehmend das Gefühl, die kümmern sich als erstes mal um sich selber und wie sie gut platziert sind. Und das eigene Einkommen habe ich so gelernt, dass wenn Sie investieren, auch idealistisch oder altruistisch, wenn Sie investieren, können Sie mal darauf hoffen, dass es womöglich auch mal ein Reinvest in dem Sinne gibt, dass du was davon hast. Ich habe das Glück gehabt. Ich habe am Anfang viel investiert von meinem Lokführergehalt. Ich darf immer noch dran denken, wie ich mir den ersten guten Anzug gekauft habe für so viel Geld. Aber es war einfach Usus, dass ein Hauptvorstandsmitglied der GDL bei einer Sitzung im Anzug erschien und bei öffentlichen Anlässen. Dass es mir heute so gut geht, ist ein Glücksumstand. Aber da habe ich auch viel selber dafür getan. Und da sage ich mal ganz vorsichtig, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es auch niemand mehr vorlebt. Oder kennen Sie jemanden, der uns das vorlebt?
Ja, ich wollte fragen, genau, weil Sie haben ja vorhin kurz, ich hoffe, es wird ein bisschen konstruktiv, Sie haben ja vorhin auf Friedrich Merz abgestellt. Der war ja so einer, der mit klarer Ansage nach vorne gegangen ist. Haben Sie da konstruktiv Hoffnung gehabt, dass der das gut hinkriegen kann mit seinen Erfahrungen aus der Wirtschaft, seiner klaren Sprache?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich hatte da eine klare Haltung und eine klare Meinung. Ich habe gesagt, pass auf, wenn der an die Macht kommt, da wird es ordoliberaler. Da wird es für uns im Gewerkschaftslager an der einen oder anderen Stelle eng. Aber das macht nichts, weil wir haben ja die Möglichkeit, mittels unserer Kraft auch zu gestalten und können dem was entgegensetzen. Mhm. Ich habe das so gelernt, dass das Soziale in der Marktwirtschaft die Aufgabe der Gewerkschaften ist. Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft funktioniert nicht von alleine. Es ist unsere Aufgabe, Einkommen und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Aber er hat mich maximal enttäuscht, weil selbst das hat er nicht hingekriegt, was er eigentlich konnte. Nämlich über die Industrie unser Land am Laufen zu erhalten. Und außer Ankündigung, wir sind jetzt im zweiten Jahr und ich habe bisher fast nur Ankündigungen gehört. Jetzt kommen die ersten Reformen zum Vorschein. Und was sehe ich? Es geht allen an die Tasche, bloß nicht den eigentlichen. Pharmaindustrie wird nie angefasst. Gesundheitswesen über die Maßen teuer. Aber am Ende bin ich an der Stelle mehr als enttäuscht, weil er hat es nicht geschafft, unser Land so zu positionieren, dass wir am Ende des Tages was davon haben. Wir haben uns mehr mit Trump befasst, mehr mit dem, was der nie macht oder was er macht. Aber in Europa fallen keine Entscheidungen, dass wir uns hier aufstellen, dass wir uns die Frage beantworten, Solarindustrie und. Förderung, gezielte, langfristige Förderung, die auch Bestand hat, um eine Richtung rauszuarbeiten, zum Beispiel in der Energiepolitik, das wären Entscheidungen, die ich mir wünsche. Stattdessen kriegen wir über Nacht Entscheidungen, wo plötzlich Fördermittel weg sind und erleben einen Rückbau. Aber wir wollten ja konstruktiv sein und bei Konstruktivität fehlt mir eigentlich der Hebel. Man müsste mir eine gewisse Macht verleihen, um konstruktiv und positiv tätig zu sein. Fürs Eisenbahnsystem wäre ich dazu bereit.
Das ist doch meine Ansage.
Das liegt daran, dass ich mir fest vorgenommen habe, ich mache nur das, wovon ich was verstehe.
Klaus Weselski, Ehrenvorsitzender der Gewerkschaft der Lokomotivführer, stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Bahnbundes. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen okay, Dank. Ich danke Ihnen. Wir hätten noch ewig weitermachen können.
Ja, ich habe das schon wahrgenommen, dass es ein Zeichen von der Seite gab, dass die Zeit um ist.
Ja, schade.
Ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht nach oben auf die Uhr geschaut.
Und danke an Anja Meyer, die Chefreporterin des Focus Magazins. Und hier noch ein Hörtipp. Seit Jahren verüben sogenannte Vulkangruppen Brandanschläge auf kritische Infrastruktur in Deutschland. In Berlin zum Beispiel waren Teile der Stadt infolge eines Anschlags tagelang ohne Strom. Wer genau hinter den Taten steht, ist bis heute unklar. Im Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche gehen die Journalisten Ben Arnold und Albrecht Radon den Spuren des linksextremistischen Milieus nach. Sie sprechen mit einer ehemaligen RAF-Terroristin über die Motivation, sich linksextremen Gruppen anzuschließen. Wenn ihr mehr über diese Recherche wissen wollt, dann hört gerne rein. Den Podcast findet ihr in der ARD Sounds App und den Link stellen wir euch in die Shownotes. Hier gibt es auch in 14 Tagen wieder den Wahlkreis Ost. Dann begrüßt euch Julia Kastein. Anja und ich verabschieden uns erstmal. Habt einen schönen Sommer. Bis dahin und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.